Recht herzlich willkommen zur Session mobile Webseiten mit ASP.NET und jQuery Online. Ne, nicht online, mobile. Mein Name ist Lars Paas, ich bin Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland und möchte heute so ein bisschen darüber sprechen, was für Möglichkeiten wir haben in ASP.NET und auch speziell, welche Möglichkeiten das jQuery Mobile, die Bibliothek oder das Framework, je nachdem, wie man das sieht, einem bietet und wie es dann letztendlich funktioniert. Bevor ich das mache, wollte ich euch bitten, mal ganz kurz ruhig zu sein. Und ich werde ein Foto von euch machen. Jeder, der nicht möchte, dass dieses Foto mit seinem Gesicht im Internet auftaucht, der streckt jetzt bitte. Okay, cool. Danke, ich habe nicht oft volles Haus, deshalb musste ich einfach mal ein Andenken machen. Okay, über was möchte ich alles sprechen? Zuerst mal möchte ich ganz kurz vielleicht historisch aufzeigen, was es alles so im Bereich Webentwicklung gab oder auch Formfaktoren gab. Dann möchte ich einen ganz großen Teil auf Responsive Web Design legen, und zwar ganz speziell mit Fokus jQuery Mobile, wie es dort auch letztendlich gelebt wird. Zeigen, welche Möglichkeiten ASP.NET MVC einem out of the box bietet und welche Möglichkeiten ich mit jQuery Mobile habe. Wer von euch hat denn den Abstract für diesen Session gelesen? Niemand, das ist perfekt. Ich halte mich nämlich nicht dran.
Das geht ja auf den Geräten eh nicht.
Ja, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass unsere Webseiten nicht mobile-ready sind. Aber ist toll, ne? Ja, und dann möchte ich eine kleine Demo machen. Und je nachdem, wie wir in der Zeit liegen, schaffe ich es vielleicht, die App zu deployen. Also die App ist eigentlich nichts Besonderes. Sie zeigt eine Liste nachher an. Und wenn wir noch Zeit haben, machen wir Q&A. Falls wir keine Zeit zu Q&A haben, ich bin dann heute noch den ganzen Abend da. Ja, Devices, damals und heute. Wer schon länger in der IT ist, der kennt vielleicht so das eine oder andere. Der Browser, Internet Explorer 1, weiß nicht, ob den jemals jemand von euch installiert hatte. Die meisten werden wahrscheinlich Netscape Navigator in der Version 2 das erste Mal gesehen haben. Schon eine Weile her. Aber es ermöglichte uns auf dem PC letztendlich Inhalte, die über das World Wide Web zur Verfügung gestellt wurden, in einer ansprechenden dokumentenbasierten Form zu lesen und zu konsumieren. Irgendwann mal kam so ein Schritt von uns, zu Zeiten von den T4, weiß nicht, erinnert sich daran jemand? Active Desktop. Ja. War doch echt eine coole Idee eigentlich, Web-Elemente auf dem Desktop abzulegen, Widgets abzulegen. Und das ist das erste Mal, wo man sich überlegen musste, ich habe unter Umständen bei diesen Widgets andere Formfaktoren, ja, wie rechts diese entsprechende RSS-Leiste, wo ich nur ganz, ganz dediziert die Kategorien anzeigen kann und habe dann dementsprechend meine Inhalte für diese Widgets eventuell aufbereitet. Dann kam die Mobilität ins Spiel. Ja. Es gab Devices wie das iPad, die Jüngeren unter euch werden vielleicht nicht wissen, was es ist. Es ist auch nichts von Apple an der Stelle. Sondern das ist dieses nette Device von HP, mit dem ich im Prinzip mit dem Windows Compact Edition letztendlich auch die Möglichkeit hatte, Inhalte zu konsumieren, mobil unterwegs zu sein. Und irgendwann einmal, auch ein bisschen später, im Jahr 2001, gab es auch ja, ganz nette Ansätze, eine Kombination aus Tablet mit Stift und Laptop, der Toshiba Protégé 3500, mit einem Betriebssystem Windows XP Tablet Edition, die damals drauf installiert wurde, um entsprechend auch zusätzliche Eingabemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das kennen wahrscheinlich nicht so viele, oder wenn es welche kennen, dann habt ihr es wahrscheinlich live noch nie gesehen, aber ich hatte mal so eine Uhr, so eine Spotwatch. Damit war es mir möglich, Webinhalte über einen Webservice zu konsumieren. Hat aber nur in den USA funktioniert, nicht in Deutschland. Also ich konnte es wirklich nur 2 Wochen lang testen, als ich auf einer Konferenz dort war. Danach hat es nicht mehr funktioniert. Nichtsdestotrotz, die Idee war eigentlich auch ganz nett. Das war auch so Anfang 2000, ich weiß gar nicht so genau wann, 2002 oder 2003, als diese Uhren rauskamen mit der Personalization Object Technology, wo ein kleines Framework drin war, mit dem ich einfache Web-Service-Requests machen konnte. Wir hatten auch Innovationen, die nicht lange gelebt haben. Ja? Smart Display. Das, Das Smart Display, das kennen wahrscheinlich nicht allzu viele von euch. Eher die Leute, die im Embedded-Bereich unterwegs sind. Das war nichts anderes wie die Möglichkeit, das Display mitzunehmen und die RDP-Connection weiter aufrechtzuerhalten und dann damit zu arbeiten. War nicht so der Brüller auf dem Markt. Nichtsdestotrotz, wir waren ja nicht die einzigen, die Innovationen getrieben haben. Neben den ganzen Innovationen im Browser-Stack gab es auch hardwaremäßig von Mitbewerbern etwas. Ja. Jemand hier, der weiß, was das ist? Soll ich es auflösen? Newton, wer hat es gesagt? Ja, ein Newton. Das Ding ist von Apple. Ja. Es war ein ganz nettes Device mit recht schlichten Icons. Ja, irgendwie recht schlichte Icons. Und die recht schlichten Icons, wenn man hin und her blättert, ja, die kommen wieder. Nichtsdestotrotz, also was ich damit sagen möchte, ist, alles, wenn es in der IT passiert, wiederholt sich irgendwann mal. Ja? Es kommt alles in eine neue Geschmacksrichtung. Was aber definitiv sich verändert hat, ist die Anzahl an Formfaktoren, die wir heutzutage haben, um Inhalte zu konsumieren. Und zwar erheblich. Das hier ist ein Nokia Asher 501 Handy. Da läuft kein Windows Phone drauf, da läuft, ich glaube, irgendwie was, ich weiß gar nicht eigentlich, was für genau Betriebssystem drauf läuft. Was aber cool ist an dem Device, es ist recht klein, hat 10 Tage Akkulaufzeit, ja, also für ein Smartphone gar nicht schlecht und kostet nicht viel Geld, ich glaube 90 Euro oder so, hat Dual SIM, lauter so nette Sachen. Eigentlich ist das Ideale für Schulkinder, weil Schulkinder laden eigentlich nie Akku auf, also zumindest meine Tochter wird es bestimmt nicht machen und da kann ich sie aber trotzdem noch ab und zu erreichen oder sie mich, ja. Ein sehr kleines Device. Wenn ich jetzt hier meine Webinhalte präsentieren möchte, muss ich das in einem ganz anderen Kontext machen, als ich zum Beispiel vielleicht auf einem 80-Zoll-Fernseher mache, der Touch aktiv ist. Auch hier habe ich eine viel, viel größere Fläche, mit der ich arbeiten kann. Und diese Vielzahl an unterschiedlichen Devices, die wir heutzutage auf dem Markt haben, die erlauben es mir, überall Inhalte zu konsumieren, aber die stellen auch uns Webentwicklern vor der Herausforderung oder uns Entwicklern generell, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie auf der jeweiligen Zielplattform ja, sinnvoll dargestellt werden können. Ob es jetzt hier ein iPad Mini ist, ein Surface, ein Lumia 620 oder das Lenovo Yoga 2. Und da muss man sich mal Gedanken machen, das sind 3200 x 1800 Pixel. Ja. Allein wenn man die Maus bewegt und keine 8000 DPI-Maus hat, hat man schon ein Problem. Aber da muss man erstmal Inhalte dann dementsprechend aufbereiten. Auf der Xbox, auf anderen Konsolen entsprechend auch Inhalte für den Fernseher aufzubereiten. Vielleicht wird es irgendwann, das ist ein, ich glaube, irgendwie ein Fake aus dem Internet mit dieser Smartwatch, wo Windows Phone drauf ist. Entsprechend, vielleicht kommen auch wirklich Inhalte auch aufs Telefon und so weiter und so fort. Das ist also die Herausforderung, die man als Webentwickler hat. Und einer der wichtigsten Designmerkmale, um das anzugehen, ist in den letzten Jahren im Prinzip unter dem Schlagwort Responsive Web Design bekannt. Und was bedeutet Responsive Web Design? In erster Linie besteht es aus drei Elementen. Zum einen haben wir ein flexibles Layout durch Grids oder Flexboxen, was auch immer man technisch als Hilfsmittel hierfür nimmt. Das bedeutet, man designt seine Oberflächen so, dass sie sich dynamisch an den Inhalt, an den Platz, an den möglichen Platz, den sie verwenden können, anpassen, vielleicht auch zusätzliche Elemente anzeigen oder nicht so wichtige Elemente auf kleineren Displays einfach wegnehmen und diese gar nicht anzeigen, in einer anderen Form darstellen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, neben dem Layout, und den macht fast keiner heute, also machen sehr, sehr wenige Webseiten, ist passende Medienelemente dafür aufzubereiten. Denn wenn ich eine Webseite habe auf einem Display, das 3200x1800 Pixel darstellen kann, dann möchte ich eine höher auflösende Grafik darstellen, die mehr Detailtiefe besitzt als vielleicht auf einem Telefon, ja, wo es nicht Sinn macht, diese 18 MB Grafik runterzuladen. Also mal abgesehen davon, dass 18 MB auch fürs Web sowieso heavy ist für eine Grafik. Aber ich meine, trotzdem, man sollte entsprechend die Medienelemente für die Formfaktoren optimieren. Und hier gibt es momentan noch keinen Standard, aber wir sind in der Richtung, uns dahin zu entwickeln. Und es wird mit Sicherheit auch irgendwann ein Standard kommen für verschiedene Medienelemente, die sich an die entsprechenden Formfaktoren anpassen können. Und das Ganze wird technisch meist durch CSS3 Media Queries realisiert. Die können einem dabei technisch helfen, letztendlich Responsive Web Design zu machen. Das hier ist mein Blog, zum Beispiel auf einer Auflösung 1920x1200. Man sieht oben rechts sind zwei Kategorien, Videos, Lumification. Ich habe rechts eine Sidebar, ich habe ein paar Artikel mit Grafiken. Wenn ich das Ganze jetzt auf einem iPad Mini mir anschaue, dann sind oben die Kategorien schon mal weg und es erscheint eine zusätzlich neue Navigation in Form dieses Elements hier, wo dann einfach ein Pop-up aufklappt, wenn ich dann draufklicke. Alles ein bisschen enger zusammen und entsprechend gestaucht. Wenn ich ein Kindle Fire HD zum Beispiel nehme, die erste, also 7 Zoll Version, dann ist zum Beispiel die Sidebar ausgeblendet. Das heißt, die Sidebar hat sich jetzt an das Layout des Gerätes angepasst und wird einfach woanders gerendert, nämlich am Ende des Blogs, weil die Inhalte sind letztendlich das, was ich hier zuerst präsentieren möchte und nicht die Navigation oder die Sidebar-Sachen. Man kann es natürlich weitertreiben auf dem Windows Phone Asus Galaxy 7. Sieht ein bisschen kleiner aus und es gibt auch ganz, ganz schräge Formfaktoren, wie das Motorola Razr V3. Ich sag mir mal, scheiß drauf, ja. Also man muss nicht alles unterstützen. Man braucht nicht alles mitzumachen. Es sei denn, es kommen irgendwann Smartwatches in dieser Auflösung. Aber das ist mal eine Sache, die jetzt noch nicht so aktuell ist. Okay. Ich habe für diese Screenshots ein Tool benutzt, das heißt Screenfly. Weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch kennt. Das ist eine Webseite. Die kann man nutzen, um einfach hier eine Adresse einzugeben. Zum Beispiel könnten wir... Hat jemand eine Webseite, von der er denkt, die responsive ist? Hat jemand eine Webseite, von der er denkt, die man hier zeigen kann? Wird auch aufgenommen, aber... Ne? Okay. Wie bitte? Als vom Mitbewerber, oder? Bei dir? Oder? Nee. Pass mal auf, ich mache einfach was anderes. Ich... Visual Studio Evolution 2013. Suchen wir mal im Web. Und nehmen uns jetzt mal hier die URL und schauen mal dran, wie diese Seite mobile-technisch aufbereitet wird, auf verschiedenen Formfaktoren. Also hier ist gerade eingestellt Netbook, 10 Zoll. Machen wir mal Kindle Fire HD 7. Jo. Sieht gut aus. Genau. Aber ich muss fairerweise sagen, dieses Tool macht nichts anderes als einfach den View Kleiner. Also es schickt nicht einen speziellen User Agent String rüber. Wenn ich das haben möchte, dann kann ich mit den F12 Tools entsprechend hier einen anderen User Agent String auswählen. Zum Beispiel, indem ich jetzt hier auf F12 drücke, dann auf diese Seite hier drauf gehe oder hier. Und dann haben wir im Internet Explorer unten, ich gehe mal kurz hier rein. Ja. Das ist Internet Explorer 11, aber es gibt auch andere Browserhersteller, die auch Add-ins haben, wo das auch in der Richtung funktioniert. Da können wir uns vielleicht mal hier einfach ein IE10 Windows Phone 8 nehmen. Das wäre dann ungefähr so gerendert. Aber wir sehen, die Seite selber ist nicht für mobile Geräte speziell aufbereitet. Okay, aber Screenfly ist ein nettes Tool, weil... Es funktioniert auch auf Localhost, also es nimmt einfach die URL und wendet sie einfach hier per JavaScript direkt an. Okay. Wie funktionieren denn technisch CSS3 Media Queries und wie geht jQuery Mobile eigentlich damit um? Und einer der Ansätze für mobile Webentwicklung ist generell, dass man wirklich den mobilen View als erstes designen sollte. Es ist einfacher, als wenn man von einem Desktop-View kommt und dann runterbricht. Einfach die entsprechenden Elemente anzupassen mit einer Mindestgröße, als dann spezielle Ausnahmeregeln zu definieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, haben wir zwei Media-Queries. Ja? Die eine sagt, alles was 36M größer ist, das wird angewendet. Main fließt nach links, Sidebar fließt nach links, Main hat 60% WIF und Cyber 40% WIF. Und dann gibt es noch eine zweite, die sagt, wenn ich mindestens 50 EM Platz habe, dann wende die und die Regeln an. Das heißt, der Standard ist, dass die Seite zuerst den Main-Block oben rendert. Die Sidebar selber haben wir als Display-Block mit WIF 100, das heißt, die wird unten drunter gerendert. Und das ist der mobile View, wie man ihn von vielen Blocks her kennt. Wenn ich jetzt auf ein Tablet wechseln würde, wo mindestens 36, aber kleiner 50 sind, dann würde diese Query greifen. Das bedeutet, meine entsprechenden Klassen bekommen diese neuen CSS3-Attribute zugewiesen im Browser und zeichnen sich entsprechend. Und das Gleiche gilt dann auch letztendlich für den Desktop-View. Zusätzlich zu diesen CSS3-Media-Queries gibt es auch die Möglichkeit, sich hier mit JavaScript-Funktion, also über JavaScript notifizieren zu lassen, dass hier Änderungen stattfinden und zusätzlich noch in JavaScript etwas zu machen. Machen einige, um zum Beispiel die Problematik mit Media-Elementen zu realisieren. Für Media-Elemente gibt es aber auch einen sogenannten Polyfill. Also ein Polyfill in dem Fall wird hier ein Picture-Element, ein Vorschlag im W3C, wie das vielleicht in Zukunft aussehen könnte, dass man eben verschiedene Quellen angibt. In dem Fall habe ich hier ein Picture-Element mit vier verschiedenen Bildquellen. Ich habe ein Standardbild, das heißt bei mir jetzt hier small.jpg. Und dann gibt es entsprechend noch drei Quellelemente, also Bildelemente, die dann angewendet werden, wenn eine der Media-Queries hier rechts im Picture-Source-Element true ist. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Mindestgröße von 1200 Pixeln habe, er hat sich jetzt hier für Pixel entschieden und nicht für eine relative Größe, dann hole mir das ganz, ganz große Bild und lade dieses runter, verwende dieses. Und solche Polyfills sind gang und gäbe, um verschiedene Browserlücken zu schließen und ein einheitliches Programmiermodell zu haben, kommen in Bibliotheken mit, die ich entsprechend abfragen kann, zum Beispiel in Modernizer kann man solche Polyfills noch reinnehmen. Wenn man sich das jetzt hier mal im Web anschaut, also das ist jetzt hier so ein Picture-Polyfill, der angewendet wird. Wenn ich jetzt hier auf dieses Bildelement draufgehe und ein bisschen ranzoome, dann sehen wir, das ist die Größe 900x1200 Pixel. Jetzt können wir einfach mal den Bildabschnitt verkleinern. Und ihr seht schon, dass das Bild entsprechend hüpft, also skaliert. Das bedeutet, er nimmt wirklich eine andere Quelle an der Stelle. Wenn ich hier auf die Eigenschaften draufgehe, dann haben wir hier ein Bild mit der Größe 180x240 Pixel. Und der Quellcode selber, ich klicke nochmal drauf, den haben wir jetzt gerade zugemacht. Quellcode anzeigen. Sehen wir hier, entspricht entsprechend hier diesen Picture-Elementen und der Polyfill selber wird hier über diesen Picture-Fill JavaScript hier unten referenziert. Ja. Es gibt auch Polyfills, die ein bisschen anders aussehen, die nehmen statt ein Picture-Element einfach ein Div-Element mit Data-Attributen. Das heißt, wir haben Responsive Web Design mit Fluid Layouts, mit Media-Elementen und CSS3-Queries. Und es gibt auch entsprechend Unterstützung aus ASP.NET heraus. Die eine Unterstützung haben die meisten heute schon gesehen, ein paar Mal. Deshalb, ich mache die eigentlich nur, weil ich das Projekt für die restlichen Demos brauche. Ich benutze hier Visual Studio 2013, Release-Kandidat für das Web. Also die Express-Edition, machen ein neues Projekt und ja, wähle mal Web MVC aus, aber Authentifizierung brauche ich nicht. Ich glaube, das ist okay. Create Project. So, ich starte das Ganze. Und was ihr jetzt auch schon alle immer gesehen habt, ist die entsprechende, das entsprechende Template, das da immer mitkommt. Dauert alles ein bisschen. Vielleicht ein Stromkabel mitnehmen sollen, um ein bisschen mehr Performance zu kriegen. Gut, das ist das. Jetzt können wir mal auf Screenfly wieder drauf gehen. Und einfach die URL mal eingeben, die lokale. Und bekommen jetzt hier die Möglichkeit, die verschiedenen Größen einfach mal anzutesten. Na. Ah, okay. Eigentlich würde ich jetzt gerne die Aufnahme stoppen, aber ist nicht schlimm. Nein, nein. Wir nehmen einen Mitbewerber. So. Und zwar können wir gleich die URL reinhacken. So. Also, es wird in unserem Browser auch gehen, irgendwann mal. Nichtsdestotrotz, es kann auch im Code liegen. Ich bin mir jetzt 100%ig sicher. Wie ihr seht, mag ich auch andere Browser. Es ist nicht schlimm, es ist okay für jemanden, der Webentwicklung macht. Der muss ja verschiedene Browser testen. Ne? Ja, und da kann man einfach mal die verschiedenen Größen durchgehen und entsprechend sehen, wie sich das Ganze verhält. Eigentlich rechnet das Tool. So, das ist die eine Sache. Wir haben jetzt aber noch ein zweites Feature in der Razer Engine. Also Razer Engine ist die Engine, die im Prinzip zur Verfügung steht, wenn man MVC macht. Ist sie standardmäßig, ich weiß gar nicht, ob man sie bei Webforms kann man sie mit Sicherheit auch nutzen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Index.cshtml. Das ist, erkennt man immer daran, das ist die Razer View Engine, die eingesetzt wird. Und ich möchte jetzt hier einfach ein Feature zeigen, das in ASP.NET drin ist, indem ich zum Beispiel diese Index.cshtml kopiere und sie einfach nur umbenenne, ja, in index.mobile.cshtml. Das heißt, ich kann dedizierte Mobile Views haben, wenn ich möchte. Es ist nicht unbedingt jedermanns Sache, ist aber ein ganz nettes, einfaches Hilfsmittel. Dort wird einfach der User Agent String abgegriffen, ob es ein mobiles Endgerät ist. Und dann wird dieser Mobile View gerendert. Aber dieser Mobile View sollte natürlich auch responsive sein, ja? Weil ja unterschiedliche mobile Endgeräte kommen. Das bedeutet, mach mal in den Mobile View mal irgendwas rein, was sonst nicht drin ist. Vielleicht hier ASP.NET, sagen wir, ich mobile. Okay. Ja, wenn ich das Ganze. Nochmal? Doch, das war die Mobile. Ja, du hast recht, das war sie nicht. Sehr aufmerksam, danke dir. Das bedeutet. Könnten wir auch machen, ja? Das ist mir aber zu kompliziert. Ich weiß nicht, wenn ich präsentiere, darf ich nicht kompliziert denken, sonst kriege ich gar nichts mehr auf die Rille. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt kurz in den Mobile View rein und machen das hier rein. Normalerweise, aber das sage ich jetzt immer so oft, also ist es eigentlich gar nicht mehr normalerweise. Ich hätte gerne etwas, was ich dir schenken könnte, ja, für deine Aufmerksamkeit. Ich habe leider nichts, aber trotzdem dank dir. Also ich finde Pair-Programming immer geil mit einer Audience. Gut, also gestartet. Ich trinke einfach, solange er startet. Ist noch keine Mobile View, weil wir nicht mit dem mobilen Endgerät drauf zugreifen. Ich kann aber jetzt wieder in die Browser-Tools reingehen und hier den User-Agent zum Beispiel auf ein iPad umstellen. Dann ist er mobile. Ja? Und das ist eine relativ einfache Sache, falls man nämlich Bootstrap nutzen möchte, aber für die mobilen Views vielleicht jQuery Mobile nutzen möchte. Weil jQuery Mobile hat nämlich noch ein paar Dinge, die unter Umständen interessant sind für mobile Webentwicklung. Und man kann natürlich auch mit Bootstraps alles mehr oder weniger so aufbereiten, dass es auf einem mobilen Gerät auch sehr gut aussieht. Aber es gibt halt die ein oder andere Sache, die jQuery halt prädestiniert ist. Und da kommen wir jetzt dann auch entsprechend gleich dazu. So, jQuery Mobile. ist nicht Bestandteil von ASP.NET Projekt Templates, könnt ihr mit reinnehmen. Gibt es momentan aktuell in der Version 1.3.2 als Stable und es gibt eine 1.4 Beta 1. Und die 1.4 Beta 1 zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Flat Design mitbringt und entsprechend aber noch nicht alles unterstützt, wie zum Beispiel den Theme Roller. Also wir können noch nicht Themes selber für 1.4 erstellen. 1.3.2 macht das, das heißt, hier habe ich den Vorteil, wenn ich jQuery Mobile einsetze, auf einem iPhone oder auf einem iOS-Gerät hat es ein entsprechendes Look and Feel, das ein iOS-User kennt. Auf einem Windows-Gerät kann ich mir zum Beispiel ein Metro-Theme nutzen und über eine Bibliothek entsprechend abfragen, dass dieses Skript referenziert wird, also dieses CSS, und entsprechend sieht es dann aus wie eine Windows Phone-konforme, Styling-gestylte Web-App, ja, mit entsprechenden Buttons. Das können wir auch gleich nochmal kurz angucken, wie es entsprechend aussieht. Es enthält Widgets, also fertige Controls, die ich nutzen kann, und hat ein paar dieser Widgets auch touch-ready gemacht. Allerdings, momentan funktioniert das Touch mit dem Mobilgerät, funktioniert noch nicht so mit dem Desktop-Browser. Ja, also das hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Und es basiert auf jQuery. Und das ist nämlich die große Entscheidung. Wenn ihr jQuery-Projekte so oder so in eurer, also jQuery so oder so in eurer Webanwendung habt, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich zu überlegen, ob man nicht jQuery Mobile auch für mobile Entwicklung als Grundlage nimmt. Vom Einsatz her ist es sehr, sehr simpel gestrickt. Es gibt Widgets, wie gesagt, und die werden über Data-Role-Attribut definiert. Zum Beispiel kann ich sagen, dass ein Widget eine Seite ist, ein Dialog, ein Button oder was auch immer. Ich kann zusätzlich diese Widgets stylen oder die HTML-Elemente stylen mit entsprechenden CSS-Klassen, die mit jQuery Mobile mitkommen. Und es gibt auch entsprechende API-Funktionen, um zum Beispiel Seiten vorzucachen, wenn man sie lädt, um zum Beispiel die Standard-Ajax-basierte Navigation abzuklemmen, falls man ein Framework wie Semi.js oder ein anderes wie Angular oder sonst irgendein Routing-Framework noch einbindet. All diese Dinge sind Bestandteil von jQuery Mobile. In jQuery Mobile ist es so, dass ich ein Konzept von Seiten habe. Das bedeutet, ich deklariere ein Element, und das werden wir jetzt auch gleich im Demo sehen, das einfach nur sagt, ich bin eine Seite. Das ist ein Div-Element in der Regel. Ich kann auch mehrere solcher Seiten in einer physikalischen Datei haben, wenn ich zum Beispiel darauf Wert lege, dass die Seiten alle auf einmal vorhanden sind im Speicher, ohne dass ich zusätzlich Nachladezeiten habe. Aus der Sicht von einer ASP.NET Backend-Entwicklung, also wenn ich zum Beispiel ein bestehendes ASP.NET MVC-Projekt als Beispiel habe, dann habe ich in der Regel einzelne Seitenzugriffe und dann ist es natürlich sinnvoll, jQuery Mobile so aufzubereiten, dass es eben auch diese einzelnen Seiten entsprechend zurückgibt. Ja, und jetzt schauen wir uns das ein bisschen an. Zum einen gehen wir einfach mal hier rein auf die Webseite und ziehen uns mal die Referenzen in das Projekt rein. Ich nehme jetzt einfach mal die... ich mache noch Folgendes. Ich gehe mal auf die Stable-Version, die hat nämlich Themes und da gibt es einen Theme-Roller. Und wir suchen jetzt einfach mal mit Bing. Mit P8 jQuery Mobile Theme. Ja, welches nehmen wir? Ach, Scrapner wird schon passen. Gut, gucken wir uns mal das Zip-File an. Speichern das. Öffnen das. Und ziehen uns jetzt die Datei einfach auf den Desktop. Hier Themes, WP. Das müsste der sein. Das ist ein Style-Sheet einfach. Jetzt sieht man es gerade nicht, weil ich hier die Desktop-Symbole ausgeblendet habe. Wie ihr seht, habe ich einen sehr aufgeräumten Desktop. Da ist er, jQuery Mobile. Und dann gehen wir in die Webseite zurück, den Theme-Roller, weil was wir nämlich hier machen können, Get Rolling. Ich kann hier die Themes anpassend mit jQuery Mobile. Das heißt, das ist hier der Global Standard Theme von 1.3.2. Ihr seht, so eine typische iOS-Optik. Ja. Ich möchte aber jetzt vielleicht mehr eine Windows Phone-Optik haben. Dann machen wir einen Import. Achso, muss ich erst was reinziehen. Import, ja, schon klar. Und jetzt gehen wir mal auf die Kommandozeile, Desktop. Nicht erschrecken, ja. So. Editieren und kopieren. Ja. Machen wir anders, Visual Mode. Okay, vergiss das mal kurz. Das war die Poser-Demo, ja? Eigentlich wollte ich jetzt scheißmäßig beeindrucken, aber... Ja, das ging jetzt mal ziemlich daneben, ja? Voll geil. Gut, importieren wir mal dieses Theme. So, und hier seht ihr, dass das entsprechende Look and Feel ein bisschen anders aussieht. Da sind immer noch die rounded corners drin. Das kann jetzt hier an dem Theme liegen, wie ich es importiert habe. Normalerweise sind das dann eckige entsprechende Elemente und das sieht dann ein bisschen mehr dem Windows Phone UI ähnlich. Okay. So. Das bedeutet, gehen wir gerade mal auf diesen Index drauf. Wir löschen mal wieder diese mobile Seite. Wir machen jetzt einfach alles in dieser Index.cshtml. Das heißt, wir haben hier einen Inhalt, den brauche ich nicht mehr. Den schmeißen wir raus. Und ich gehe in die entsprechende Layout.cshtml rein. Und ja, schmeiß auch mal ein paar Sachen raus. Normalerweise würdet ihr jetzt einen Bundle machen und so weiter und so fort. Ich mache jetzt nur mal die wesentlichen Sachen. Mache hier meinen Render-Buddy rein. Und hole mir jetzt noch die Referenzen auf jQuery Mobile. Ist die Schrift hinten groß genug? Ja? Okay. Das bedeutet jQuery Mobile. Download in CDN, da kann man es sich herholen, man kann es sich lokal installieren. Was ich jetzt einfach mache, ist, auch wenn das Netzwerk jetzt hier nicht, ich mache halt über WLAN, ich hoffe, dass es schnell genug ist, ich hole mir einfach die Referenzen vom CDN rein, das heißt, beim ersten Mal würde sie laden oder zumindest angucken und dann aus dem Cache nehmen. Okay, das bedeutet, ich habe jetzt das referenziert, das ist zum einen das Stylesheet mit dem Default-Theme, das drin ist. Dann jQuery selber in der 1.10er-Version, man kann auch die 2.0.3er nehmen an der Stelle. Und entsprechend jQuery Mobile 1.4 Beta. So, und wenn ich jetzt hier erstmal div.data.role eingebe, bekomme ich entsprechend auch die Unterstützung von IntelliSense. Ich möchte eine neue Seite machen. Dann sage ich, dass ich drei Elemente immer besitze in meiner Seite. Das ist ein Header, ein Content und ein Footer. Machen wir einen Header rein. Dann kopieren wir das einfach und berichtigen das auch gleich. Content. Und zu guter Letzt machen wir hier den Footer rein. Ja. Und ja, machen wir Header 1. VS Evolution Demo. Machen wir Plan P. Das ist jQuery Mobile. Und vielleicht ein Header 4 mit einem Copyright. Yeah. 2013 by Anonymous. Okay. Starten wir das Ganze. Und rein theoretisch müsste ich jetzt das angewendete 1.4er-Theme hier sehen von jQuery Mobile mit dem entsprechenden Header und dem entsprechenden Footer und dem Content. Und so ist es in der Tat. Allerdings ist der Kontrast so schlecht, dass ihr das jetzt nicht seht. Ja. Sieht man diesen ganz, ganz dünnen Strich? Ja. Also das ist echt ziemlich dünn. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Also es ist wirklich so ein ziemliches Flat-Design in einem ganz schlichten Grau mit ein paar Nuancen sozusagen. Aber das ist das Rendering. Das heißt, wir nutzen jetzt hier an der Stelle die erste Seite, die wir hier reingegeben haben. Und ich möchte jetzt vielleicht auf eine zweite Seite verlinken. Dazu gibt es, wie gesagt, zwei Konzepte. Wir haben pro serverseitiger Datei eine Seite oder wir benutzen mehrere Seiten in einer serverseitigen Datei. Ich mache jetzt mal noch einen zweiten View rein oder ich nehme den About View und navigiere dann zu diesem rüber. Das bedeutet, auch hier, ich schmeiße das hier raus, kopiere mir jetzt das hier rein. Und jetzt kommt natürlich wahrscheinlich gleich die Frage, hey Paris, was machst du da eigentlich für eine Scheiße? Ja? Warum kopierst du Header und Footer immer mit? Du haben doch ein Master-Layout. Theoretisch ja. In der 1.4er Beta bei mir funktioniert das leider nicht. Ist aber in der Dokumentation beschrieben, dass es tun soll. Und zwar, wenn man nämlich den Header außerhalb der Seite hat, wird er fix positioniert für alle entsprechenden Data-Pages genommen, also Div-Pages. Aber an der Stelle lassen wir mal so. Das heißt, es ist hier unsere zweite Seite, Seite 2. Oder wir lassen es oben und machen hier einfach mal Seite 2. Okay, und anonymes. Gut, also Index und About, das bedeutet an der Stelle, dass ich jetzt hier noch eine Navigation brauche, machen wir ein Ahref rein und sagen, ja, eigentlich müsste ich jetzt einen Action-Link machen, ne? HTML.ActionLink. So, weil wir ein MVC sind, ist es eigentlich besser, wir machen einen Action-Link. In dem Fall der Link-Text zur Seite 2. Seite 2. Ich hoffe, ich kriege das noch im Kopf hin. Der Action-Name ist an der Stelle About. Root-Values haben wir keine drin. Das Objekt machen wir weg. Also wir machen ein anonymes Objekt, das nichts hat. Sieht dann immer stylisch aus. So, und jetzt brauchen wir Object-HTML-Attribute. Und da brauche ich in der Tat eins. Nämlich, ich muss sagen, dass das Ding nämlich eine besondere, ein Data-Role-Attribut hat. Hier ist, also Data-Role ist nochmal Data-Role, aber weil es ja diese spezielle anonyme Syntax im HTML-Action-Link-Helper ist, muss ich ihn anders machen. Aber das ist alles beschrieben. Das ist gar kein Thema. Aber es kriegt ihr hin, ne? So, von der Theorie her müsste das jetzt irgendwie tun. Ja, ja. Ich brauche nur länger, also das ist, ich werde ja nach Zeit bezahlt. Gut. Nein, aber danke für den Tipp. Ich hoffe, das tut. Oh Gott. Nee, nicht ganz. Die Navigation dürfte tun, aber er hat das Attribut irgendwie nicht angewendet. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier rein und, habt ihr kurz gesehen? Da war ein Loader, ja? Ah, jetzt kann ich nicht zurückgehen. Wie doof. Doch, mit dem Button hier. Ja, und ihr seht auch, da ist eine Transition, also ein Übergang drin, der zwischen den zwei Seiten hin und her fadet. Scheiß Englisch. Entschuldigung an der Stelle für meinen Anglizismus, aber den kriege ich auch nicht mehr weg. Das bedeutet, wir haben immer bei jQuery Mobile eine Ajax-basierte Navigation. Das heißt, wenn ich einen Link drin habe, wie zum Beispiel hier Page.html, wird dieser Link von jQuery Mobile abgefangen. Es wird nachgeschaut, hey, hast du vielleicht ein Data-Transition-Attribut drin, weil ich kann auch andere Übergänge definieren, wie zum Beispiel ein Rollen oder ein Einfliegen, solche Sachen. Dann wird ein Loader-Overlay angezeigt, also so ein Kringel, bis die Seite entsprechend geladen ist. Ist es erfolgreich gewesen oder nicht? Beim Nein-Fall wird entsprechend eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Seite nicht geladen werden kann. Falls es geklappt hat, rendert er entsprechend, nachdem er sich die Seite reingeladen hat über Ajax, entsprechend die Seite mit diesem Übergang und zeigt diese an. So. Das ist jetzt alles innerhalb der einen Seite. Mich würde mal trotzdem interessieren, warum das nicht funktioniert hat mit dem Button. Egal. Gut. Aber ich habe auch die Möglichkeit, statt das in unterschiedlichen Seiten zu haben, und diese Möglichkeit, die würde ich, ja, es gilt abzuwägen, ob sich das lohnt. Also manchmal, wenn man halt mehrere solche jQuery Mobile Seiten in eine einzige Datei packt, die muss ja dann entsprechend auch auf einmal runtergeladen werden. Das heißt, so, ich habe hier zum einen Data Role Page, dann vergebe ich eine ID, zum Beispiel Seite 1, ja. Seite 1. Dann machen wir die zweite Seite, die ich vorher. Nochmal bitte? Achso, okay. Machen wir Seite 2 rein. Also ich benenne die Seiten mit einer eindeutigen ID und benutze jetzt nicht mehr den Action-Link zum Navigieren, sondern gebe einfach an Seite 2, ja, als Hash-Link. Data Role ist gleich Button. Und jetzt sagen wir einfach zur Seite 2. Was wir vielleicht hier auch noch machen können, ist ein Back-Button hinzufügen auf True. So, das ist jetzt beide Seiten in einer Seite drin. Ich gehe auf die Index.css-HTML über meine Route rein. Hier haben wir jetzt auch das Styling des Buttons entsprechend. Also da war jetzt irgendwie in dem Action-Link ein Fehler drin. Ich kann hier reingehen, bin auf der zweiten Seite, kann über den Back-Button wieder zurück und so hin und her springen. So, also relativ einfach deklarativ die Sache hier, die man entsprechend angehen kann. So, dann möchte ich vielleicht ein bisschen mehr machen, und zwar habe ich einen Webservice in der Cloud. Und zwar unter vsevolution.azurewebsites.net habe ich einen publiziert, da gibt es einen API, einen Web-API-Dienst mit einem einzigen GET, also der hier ist eigentlich obsolet, nur der funktioniert, das heißt, ich kann jetzt hier sagen API Agenda / GET Sessions und ich bekomme jetzt hier ein GET Sessions JSON zurück, ich öffne das jetzt einfach mal, jetzt macht der WebMatrix aus, weil der MIME-Type entsprechend gerade mit WebMatrix 3 verknüpft ist, ist jetzt auch nicht schlimm, dauert nur ein bisschen. So, und dann haben wir das Resultat hier. Also ihr seht, wir haben hier die Daten von der Visual Studio Evolution Webseite, und zwar von den Sprechern samt Sessions. Die habe ich jetzt in das Clipboard reinkopiert, nur verifizieren, ob das auch stimmt. Okay, sind da. Und die möchte ich jetzt einfach konsumieren. Das heißt, ich lösche hier meine Seite 2, die wir gerade hier hinzugefügt haben. Die brauche ich nicht. Ich mache gerade jetzt mal nur eine Seite rein. Und nenne das jetzt hier gleich anders. Jetzt habe ich Daten, die ich von der Web-API mir holen möchte. Das bedeutet, ich gehe in meinen Home-Controller rein und habe hier die Index-Methode und muss entsprechend diese Daten füllen. Ja, weiß nicht, hat jemand von euch schon mal REST mit HTTP-Client anprogrammiert? Schöne Erfahrung. Ist ganz cool, ne? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich zeige dir jetzt mal meinen Weg. Wir holen uns ein Projekt rein. Ein NuGet-Package. Mach mal kurz die Lupe hier zu. Und zwar, ich mache sie wieder auf. Ganz wichtig, include Pre-Release. Ich weiß nicht, bist du mit Pre-Release so? Nee, egal. Also ich habe mal einen Workshop gemacht, wo ich das auch gemacht habe. Die waren echt am, ui Gott, ein Pre-Release einbinden. Aber ist ja nur für eine Demo, insofern ist das ganz okay. Aber irgendwann wird es auch mal released. Dann machen wir eine Web-API, da gibt es dann den ASP.NET Web-API Client Libraries. Ihr seht, das ist 5.0.0 RC1 Pre-Release. Das nehmen wir rein. Hat nämlich eine ganz nette Annehmlichkeit. Ich muss das JSON nicht selber parsen, ich kann es mir einfach typisiert zurückgeben lassen. Und das verwende ich dann jetzt hier einfach. Holt ein paar zusätzliche Assemblies rein und nun können wir auch entsprechend damit programmieren. Machen wir den HTTP-Client rein. Client ist gleich new HTTP-Client. Client Punkt get async und dann geben wir ein HTTP vsevolution.azurewebsites.net/api/agenda/get-sessions. Machen wir zu. Ist ein asynchroner Aufruf, also wollen wir mal das Resultat asynchron auch lesen. Machen wir mal kurz das Ganze await-fähig. Task async, holen uns die Referenz rein. Consider. Sieht's einer gerade? Weil... Ah ja, stimmt, danke. Ah ja, voll geil. Ja, manchmal ist mal ein bisschen biased, wenn man so vor dem Ding steht und ein paar Leute da sind. Gut, also wir haben jetzt entsprechend das Resultat. Ich mache es jetzt dreckig, ihr macht es nicht so, aber ich darf das. Schmeiß nämlich eine Exception, wenn es nicht geklappt hat und ich fange sie nicht ab. So, und dann bekomme ich irgendwann mal die Antwort zurück aus den entsprechenden Content. Und jetzt brauche ich ja die typisierte Klasse, damit ich das automatisch mappen kann. Und hier gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Ich gehe in Models rein, sage add new item code class, nenne das, was weiß ich, REST Models oder so. Ist egal, wie der Detail heißt, weil die Klasse hier schmeißen wir raus. Ich habe es ja noch im Clipboard drin. Mache jetzt einfach ein Paste Special, Paste JSON as Classes. Und ja, wir müssen nicht mehr auf die Webseite gehen, csub to JSON. Wir können es jetzt im Visual Studio und nennen das vielleicht noch mal ganz kurz um. So, also so sieht es aus. Ich habe Session und ich habe Speaker. Ja. Gucken wir uns mal das an. Das sieht okay aus. Gehen in den Home Controller rein und sagen jetzt, var response ist gleich await result.content. Read as async und dort nehme ich die Session. Ja, mein Rechner ist heute ein bisschen lahm. Wir nehmen das rein. So, jetzt hat das auch erkannt. Na. Voll geil. Gut, und jetzt übergebe ich einen kleinen Fehler noch. Ich lese jetzt hier gerade eine Session, ich kriege ein Array zurück, deshalb möchte ich ein Array lesen. Also ein Array erstellen lassen und übergebe einfach diese Response direkt im View. Das bedeutet, im View können wir jetzt das Model deklarieren und sagen jetzt einfach, genau, wie schreibt immer, das ist auch ein geiler Bug. Okay. Wie schreibt immer der Christian Weyer, wenn er eine E-Mail auf seinem Handy tippt? Typos by Fat Fingers, ja, passiert mir auch gerade ein bisschen. Model I enumerable. Und zwar Session. Nein, nicht die Session, sondern die Session. Und holen die rein. So, also ich habe jetzt die Liste der Sessions und der dazugehörigen Sprecher typisiert, jetzt hier in meinem View drin als Modell. Und ich kann jetzt hier hingehen und zum Beispiel sagen, machen wir vielleicht mal ein Grid, oder? Data Role ist gleich. Ja. Ich glaube, das ist kein Data Role. Genau, da geht es nämlich so ein bisschen los. Manche dieser Dinge sind nämlich nicht als Widgets definiert, sondern einfach als Style-Klassen. In dem Fall sage ich einfach, Class ist gleich Grid, UI, bäh, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Müsste stimmen. Ich, normalerweise weiß man das ja nicht, wie die ganzen Dinger sind. Also das Ding benutzt auch ein Fluid Grid. Können vielleicht mal ganz kurz anschauen, wie das dann beschrieben ist. Und die, im Gegensatz zu Bootstrap, habt ihr vielleicht, wer in der Session davor da war, gesehen, oder ich weiß gar nicht, wo das gezeigt wurde mit dem entsprechenden, ich glaube in der Session vorher, vom Oliver, gibt es entsprechend auch ein Fluid Grid in jQuery. Das Fluid Grid ist aber so, dass es sich ein bisschen anders von der Definition her funktioniert. Die arbeiten mit Blöcke, das bedeutet, ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, ein zweispaltiges Grid zu haben, ich habe die Möglichkeit, ein dreispaltiges, ein vier, ein fünfspaltiges und so weiter. Und dafür gibt es eben verschiedene CSS-Klassen, die ich anwenden kann. In dem Fall, wenn wir uns hier anschauen, das zweispaltige Grid, das heißt einfach das dreispaltige heißt UI-Grid B und dafür geht es entsprechend dann weitere CSS-Klassen, um zum Beispiel hier so Blöcke zu erzeugen oder halt Buttons, je nachdem, was man haben möchte. So, das bedeutet, ich habe jetzt hier dieses Grid, dann kann ich sagen, du bist der Buttonly UI Block A, das ist der erste. Ich kopiere das mal kurz. B und na. B. Oh. Echt ein bisschen suboptimal gerade. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein Grid und ich möchte jetzt einfach über die Daten iterieren. Das heißt, ich gebe hier eine for each rein in Model. Das ist das Keyword entsprechend dafür. Nehmen das hier rein und geben aus zum einen das Item, den Titel, dann vielleicht noch den Abstract, falls es einen gibt. Es gibt nicht für alle Items einen Abstract und zu guter Letzt den Speaker und zwar dessen Namen, ja. Genau die Sachen geben wir jetzt mal aus. Von der Theorie her müsste es funktionieren. Ihr könnt fragen, solange das Ding sich hier dreht. Super. Wird bestimmt so sein. Aber wisst ihr was? Das mit dem Grid ist eh zu kompliziert. Aber wir testen es nochmal. Wow. So, was jetzt hier noch nicht der Fall ist, wenn ich jetzt den Browser verkleinere, staucht er jetzt einfach alles, ja. Da ist noch kein Responsive, also kein CSS Media Query definiert. Das heißt, ihr müsst euch auch Gedanken machen, wie ihr letztendlich die Punkte wählt, an denen ihr unterschiedliche Layouts definiert. Das könnt ihr selber machen, aber es gibt auch ein Standardverhalten, das ich nutzen kann. Und zwar heißt die CSS-Klasse UI Responsive. Ja. Speichern wir mal ab, refreshen wir. Dann müsste rein theoretisch, seht ihr, untereinander stacken ab einer gewissen Größe. Also es gibt dann eine Standarddefinition, die man wählen kann, die ist halt so ausgelegt, dass er auf den meisten Mobiltelefonen entsprechend stackt, wenn man sich nicht selber darüber Gedanken machen möchte. Aber es ist ziemlich gut auch auf der jQuery-Webseite beschrieben. Das ist die eine Sache. Es gibt auch etliche andere unterschiedliche Listenarten, die man wählen kann. Ich habe jetzt euch erzählt, dass es auch Touch. Ja, ich weiß, du winkst und so. Super. Ich habe es aber im Griff mit der Zeit. Wenn ich selbst die Demos nicht im Griff habe, die Zeit habe ich im Griff. Ich glaube, die Aufnahmen können sie echt nachher knicken. Ne? Ein Gruß an alle, die das später sehen. Ja. Das ist wirklich Wasser, das kannst du probieren. Ja. Aber das davor war keins. Okay. Genau, ich habe die Seite schon total verhunzt. Ist egal. Ich wollte euch noch eine Sache zeigen, dazu brauche ich auch Visual Studio nicht. Man kann relativ viele dieser Sachen einfach auf der jQuery-Mobile-Seite sich anschauen. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich vorher erzählt habe bezüglich Touch-Ready. Ja, und dazu schalte ich jetzt ganz kurz mein Telefon frei. So, das ist jetzt hier mein Handy. Ich gehe mal auf den Internet Explorer drauf. Und das ist die jQuery Mobile Webseite. Und da gibt es eine Demo, die eigentlich veranschaulicht, wie das mit den Swipes funktioniert. Ich kann mich an einen gewissen jQuery Mobile Event hängen, der heißt Swipe Left, Swipe Right. Der macht zum Beispiel hier in dieser Demo-Anwendung Swipe Page. Swipe to Navigate, das heißt, ich kann jetzt hier mit rechts und links auf dem Telefon zwischen den Bildern hin und her navigieren, die jetzt gleich angezeigt werden. Aber es ist ein bisschen träge, ja. Es ist, wie gesagt, noch Beta, es ist vielleicht etwas, was man vielleicht doch noch nicht so out of the box jetzt erstmal nutzen möchte. Vielleicht funktioniert es auf einem anderen Telefon besser. Ich habe es jetzt mal nur mit dem Windows Phone hier getestet, mit meinem. Das heißt, ich swipe rüber. Ihr seht auch, dass die Display-Animation ja nicht optimal ist. Aber das Grundprinzip ist schon mal da. Und das ist eine der Dinge, die man sich einfach im Hinterkopf behalten sollte. jQuery Mobile ist eben dafür ausgelegt, dass es relativ gut mit Touch-Gesten funktioniert oder auch mit Finger, die ein bisschen dicker sind, so wie meiner, relativ gut bedienbar ist. Das ist, hebt sich ein bisschen ab zu dem Standard Bootstrap, das mit out of the box dabei ist. Wobei ich mir die 3er-Version von Bootstrap jetzt noch nicht so genau angeschaut habe. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, eine Sache möchte ich noch herausheben, und zwar die Navigation. Entweder ich habe ein Multi-Page-Template, also eine physikalische Datei mit mehreren Diffs, die ineinander über Hrefs verlinkt sind, also über Hash-Hrefs verlinkt sind, oder ich habe einzelne Seiten, die hin und her verlinken. Man kann nicht beides kombinieren. Ja. Ansonsten gibt es noch Fragen? Dann entlasse ich euch in eure wohlverdiente Kaffeepause und danke fürs Zuhören.